HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Bandenkriminalität, die es früher gar nicht so in der Masse gab, das haben diese Großfamilien eigentlich eingeführt, die sind hier die Platzhirsche in Berlin.
In diesen migrantischen Milieus herrscht der Familienverband. Das Kollektiv ist eigentlich Anknüpfungspunkt für alles.
Bei uns ist es so, wenn einer kommt und uns beleidigt, dann ist es schon eine Ehrenverletzung. Das geht nicht dann mit Richter und Staatsanwalt oder Polizist, sondern da sagt man einfach, man tut dieser Person körperlich weh.
Diese Menschen sind sehr archaisch strukturiert. Ihre Verhaltensweisen sind dementsprechend sehr gewaltorientiert, mit einer ganz geringen Akzeptanz von staatlicher Gewalt.
Die deutsche Gesellschaft und deren Institutionen müssen begreifen, dass Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die andere Sitten und Bräuche haben, dass die diese Eigenschaften oder diese Riten nicht von heute auf morgen über Bord schmeißen können.
Zeugen, die bei der Polizei aussagewillig gewesen sind, präsentieren sich dann in der Hauptverhandlung so, dass sie keine Erinnerung mehr haben. Wenn Mitglieder von Clans die Erfahrung machen, dass es letztlich nicht zu Bestrafungen kommt, dann werden diese Personen lernen, dass sie mit der staatlichen Justiz spielen können. Und damit gerät letztlich das staatliche Gewaltmonopol in Gefahr.
Nein, unterwandert haben arabische Clans die Berliner Polizei wohl nicht. Es blieb beim Versuch, heißt es bei den Behörden. Aber Fakt ist, die Miris, Abu Chakas und wie die Großfamilien sonst so heißen, haben für unser Rechtssystem höchstens ein müdes Lächeln übrig. Etliche ihrer Mitglieder verdienen ihr Geld mit organisierter Kriminalität, wie Drogenhandel, Geldwäsche, Schutzgelderpressung oder Einbrüchen. Kommt es zu einem Prozess, stellt die Verwandtschaft auch schon mal den Gerichtssaal auf den Kopf. Zeugen werden eingeschüchtert und sagen dann lieber gar nicht aus. In manche Stadtteile von Berlin, Duisburg oder Bremen traut sich wegen solcher krimineller Großfamilien schon lange keine Streife mehr hinein. Wie konnten solche Strukturen so ungehindert wachsen und mit welchen Maßnahmen kann der Staat jetzt noch reagieren? HR2 der Tag, nicht nur in Berlin, kriminelle Clans und die Ohnmacht des Staats, unser Thema heute Abend. Und die Diskussion entzündet sich ja gerade am Fall der Spandauer Polizeiakademie. Über die berichtet Kirsten Buchmann.
Es geht um eine anonyme Sprachnachricht, einen anonymen Brief an den Polizeipräsidenten und weitere Hinweise auf Missstände an der Polizeiakademie. Sie beklagen Lernverweigerung, Hass und Gewalt unter Polizeiauszubildenden. Der Tenor, das betreffe Schüler aus Einwandererfamilien, die fast die Hälfte der Auszubildenden an der Akademie ausmachen. An den Vorwürfen sei nichts dran, sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiakademie, Boris Mickelburg.
Ich habe gestern meine Lehrkräfte noch mal gefragt, jenseits dieser Streitpunkte, die wir natürlich auch miteinander haben, steht die Lehrerschaft da und sagt, wir kommen mit der Aufgabe klar, wir sind für die Aufgabe gut ausgebildet und wir sind auch in der Lage, mit der heutigen Generation an Jugendlichen umzugehen.
Auf die Frage, ob es Probleme gäbe, die sich im Migrationshintergrund begründen, sei die Antwort nein. Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers sieht dieselben Disziplinprobleme wie an anderen Schulen auch.
Was wir beobachten ist, dass unsere bewährten Lehrkräfte auf junge Erwachsene treffen, die ein ganz anderes inneres Koordinatensystem haben als sie selbst. Professor Beer, ein Polizeiwissenschaftler, beschreibt das so: Da treffen Auszubildende in Vielfalt auf eine homogene Gruppe von Lehrkräften.
Je nachdem seien auch disziplinarische Maßnahmen erforderlich, bis hin sich von jungen Menschen zu trennen. Koppers nimmt Stellung zu einem Fall im September, wo bei der Kontrolle in einer Bar neben Mitgliedern eines kriminellen Clans auch ein Polizeianwärter aufgegriffen worden sein soll. Für diesen jungen Mann sehe es nicht so gut aus. Die Informationen seien an die Personalabteilung gegangen, um die charakterliche Eignung festzustellen. Eine Entscheidung soll zügig fallen. Polizeipräsident Klaus Kant betont:
Die Behauptung, dass hier Angehörige arabische Großfamilien hier in der Ausbildung sich befinden, ist definitiv falsch.
Es gab Bewerbungen von Clan-Mitgliedern, aber sie wurden nicht genommen. Innensenator Andreas Geisel betont, er nehme die Vorwürfe ernst. Die Anschuldigungen seien aber nicht belegt. Er stelle sich die Frage, ob Stimmung gemacht werde gegen Migranten in der Polizei. Die Sprachnachricht habe einen ausgrenzenden rassistischen Tonfall. Es häuften sich anonyme Mitteilungen.
Ich wehre mich dagegen, dass über angehende Kolleginnen und Kollegen in einer solchen Form gesprochen wird. Damit werden eindeutig fremdenfeindliche Ressentiments bedient. Das dürfen wir nicht zulassen.
Die Opposition geht davon aus, dass die Vorwürfe anonym erhoben wurden, weil Polizeimitarbeiter Angst vor Repressionen hätten, wenn sie sich namentlich äußern. Der CDU-Innenexperte Burkhard Dregger.
Wir müssen eine Fehlerkultur in der Polizeibehörde haben, die Kritik auf dem Dienstwege ermutigt, ohne personelle Konsequenzen befürchten zu müssen.
Die Vorwürfe müssten geklärt werden bis hin zu einem möglichen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Innensenator Geisel kündigt an, dass innerhalb von 4 Wochen die Polizeiführung einen Bericht vorlegen soll.
Es vermengen sich da ja nun jede Menge Vorwürfe und Rechtfertigungen. Bleiben wir eng bei den arabischen Clans und sprechen wir über sie mit jemandem, der intensiv in diesem Milieu recherchiert hat. Christian Stahl, Dokumentarfilmer und Journalist, hat jahrelang einen Intensivstraftäter aus Neukölln aus einer palästinensisch-libanesischen Großfamilie begleitet. Herausgekommen sind der preisgekrönte Film Gangsterläufer und ein Buch mit dem Titel In den Gangs von Neukölln. Guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
Herr Stahl, arabische Familienclans sind ein geschlossenes System, hören wir, riegeln sich nach außen ab, ziehen sich raus aus unserer Lebenswirklichkeit und machen ihr eigenes, auch manchmal kriminelles Ding. Entsprechend wenig wissen wir über sie. Welche Eindrücke haben Sie denn gewonnen in all den Jahren?
Also da muss man erstmal, wie es so schön heißt, in unserer Mediensprache differenzieren zwischen den Clans und den arabischen Familien, zwischen den Großfamilien und der organisierten Kriminalität. Fakt ist, es gibt diese in den Medien gerne Clans genannten Großfamilien. Es sind weniger, als man behauptet wird, die aktiv sind. Das zumindest sagen mir meine Kontakte in der Berliner Polizei. Also es sind eher 4 bis 5 als 15 bis 20 Familien richtig aktiv in der organisierten Kriminalität. Und das sind bekannte Namen, die kennt man von den Erzählens bis zur Remus, die inzwischen auch sehr viel legale Geschäfte machen. Das sind die berühmten Großfamilien oder Clans, die arabischen Familien selber, die Jugendlichen und jetzt eben auch viele Flüchtlinge, aus denen rekrutieren dann diese Clans gerne sozusagen willige und billige Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen sind eher nicht mit dabei, es sind eher die Jungs, die da rekrutiert werden und teilweise schon mit 11 Jahren. Arbeiten die dann meistens im Drogengeschäft oder Prügeleien und so weiter.
Die Macht dieser Clans kommt also auch daher, sich komplett dem Familienprojekt unterzuordnen, heißt es dann immer wieder, die hätten sich komplett von der deutschen Gesellschaft abgewandt. Wie verlaufen denn solche Biografien?
Naja, das stimmt so mal nicht. Die meisten haben inzwischen eine deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist eines der vielen Gerüchte, mit denen wir jetzt hier im Hessischen Rundfunk mal aufräumen können. Das stimmt ja so nicht. Das Problem ist ja eher, dass sie da in beiden Sachen verwurzelt sind, sowohl in der Kriminalität als auch inzwischen ganz gut in der deutschen Gesellschaft. Und die meisten kamen halt hierher als Flüchtlinge Anfang der 90er. Da wusste man das, da hat man nicht drauf aufgepasst. Da reden Sie später ja noch drüber mit Ralf Kadban in Ihrer Sendung, will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber da wurden die Fehler gemacht, die jetzt wiederholt werden. Das heißt, inzwischen sind sozusagen die, die kamen, waren meistens nicht kriminell, ein paar waren dann kriminell, man hat da nicht aufgepasst und jetzt haben wir den Salat, wenn man so will, den Kriminellen, mit diesen Clans, die halt kriminell sind, aber eben auch sich gar nicht abschotten, sondern das Problem ist eher, dann könnte man das ja einfach sozusagen relativ schnell aufräumen, sondern ziemlich gut und tief verwurzelt und vernetzt sind und da ist es eben total schwer ranzukommen, auch für die Polizei. Weil wenn du einen rausnimmst, kommt der nächste nach. Das ist ja das Problem.
Sie sprechen von Gewalt, von Verbrechen. Sind diese Clans denn spezialisiert auf bestimmte Formen davon?
Ja, wer sich die Serie 4 Blocks angeguckt hat, ist jetzt keine Werbung für eine Serie.
Auf die wir auch noch zu sprechen kommen.
Kommen Sie noch zu sprechen, super, dann wird es also Werbung für Ihre Sendung. Also wenn man sich das anguckt, das ist schon ziemlich genau das, was ich auch in den 10 Jahren meiner Recherchen, übrigens nicht in einem Clan, sondern in einer arabischen Familie, wo ich aber auch sehr viel Kontakt hatte zu Leuten, die diese Clans kannten, festgestellt habe. Also die Geschäfte, das sind vor allen Dingen tatsächlich eben also Drogen, Schutzgelderpressung, Spielautomaten und Prostitution. Inzwischen machen aber viele dieser Clans, auch das wird in der Serie ja ganz gut dargestellt, mit ganz legalen Geschäften ihr Geld, also mit Immobilien, mit Restaurants etc. etc. teilweise zur Geldwäsche, teilweise eben auch, weil man damit Geld verdienen kann. Also das ist eben eine Vernetzung, wo man dann eben zum Teil schwer unterscheiden kann, was ist jetzt legal, illegal, sicher ist, da gibt es Strukturen am Staat vorbei, sicher ist, vielen ist es auch total egal, denen ist der deutsche Staat egal. Und da wird es dann eben wiederum spannend, weil dadurch, dass viele Jugendliche sich nach und nach immer mehr ausgegrenzt fühlen, ist es halt einfach für diese organisierte Kriminalität, diese Clans, Jugendliche mit arabisch Wurzeln für sich zu begeistern.
Man liest dann von Familien, deren Jüngste schon auf dem Schulhof mit 400 Euro Taschengeld in der Hand herumwedeln und den Starken markieren. Gleichzeitig beziehen etliche dieser Familien Hartz IV. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das sind jetzt auch so ein bisschen die Klischees, die Sie jetzt wiederholen. Das gibt's in Einzelfällen. Also 400 Euro habe ich nicht mitbekommen. Ich habe krasse Fälle mitbekommen. Das waren dann 50 Euro, 100 Euro. Aber naja, also ich meine, Kriminelle schlecken ja nicht davor zurück, auch sich noch vom Staat Geld zu holen. So ist es nun mal. Also insofern muss man da immer so aufpassen, dass man da nicht übertreibt. Die meisten kriegen keine Hartz IV mehr. Die haben dann normale Jobs und sind zusätzlich kriminell. Das ist das, was ich mitbekommen habe. So wird es eben in Kierblocks auch ganz gut dargestellt. Es gibt aber nach wie vor das Problem des Aufenthalts, tatsächlich der Aufenthaltsgenehmigung, weil viele Familien, auch die ich begleitet habe, haben die Eltern über 15 Jahre lang ein Arbeitsverbot gehabt, durften also gar nicht arbeiten, waren in der Schwarzarbeit, konnten nicht arbeiten und da ist dann für die Kinder, für die Jugendlichen natürlich die Versuchung sehr groß, da abzurutschen, weil wenn man sich eh in dem System in Deutschland nicht wohlfühlt, dann entwickelt man sein eigenes System und deswegen ist das, was wir ein Abstieg nennen oder ein Ausstieg, ist da ein Abstieg. Also das eigene System ist so ein bisschen hausgemacht, ohne Kriminalität entschuldigen zu wollen. Aber wenn man sie abschaffen will, muss man sich angucken, woher sie kommt.
Aber wenn wir jetzt auf diese rein kriminellen Clans sprechen mit Eigenleben, Sie sagen, die strecken auch in unserer Gesellschaft immer weiter die Arme aus. Und dann heißt es immer wieder, die akzeptieren nur ein starkes Signal des Staats. Alles andere nehmen die nicht ernst. Welches Signal könnte das denn sein? Was können Sie uns dann nach Jahren der Recherche sagen?
Also Kriminelle gehören in den Knast, Punkt. So, und dann irgendwie, das ist ja das Problem, es dauert alles viel zu lange. Ich habe auch heute nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen immer mit vielen Polizisten auch in Berlin geredet, auch über den Fall, den Sie eben geschildert haben. Wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen auch mehr Polizisten mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt. Wir brauchen nicht härtere Strafen, aber wir brauchen auch mehr Richter und Staatsanwälte. Das dauert alles, zumindest in Berlin, viel zu lange, bis es zum Prozess kommt. Viele Jugendlichen, und das ist ja da, wir müssen die Jugendlichen kriegen. Die Kriminellen, das ist verloren, die müssen wir halt im Knast stecken, Punkt, wo jeder Kriminelle hingehört. Völlig egal, ob er in Beirut oder Baden-Baden geboren ist. Aber die Jugendlichen müssen wir kriegen. Es fehlt an Vorbildern, es fehlt an deutschen Imamen, es fehlt an Leuten, die da reingehen. Es fehlt an Sozialarbeitern, es fehlt vor allen Dingen aber auch in der Polizei an Austausch. Das sieht man am Fall Anis Amri, dem Terroristen, der war ja auch so ein Kleinkrimineller aus Neukölln, ist dann abgerutscht, alle wussten es, aber haben sich nicht ausgetauscht. Also anstatt über Obergrenzen zu diskutieren, müssen wir viel mehr über ein europäisches Sicherheitsnetz diskutieren, weil die Leute sind längst drin.
Also Vernetzung und Präsenz. Der Autor und Dokumentarfilmer Christian Stahl aus Berlin, vielen Dank. Macho-Kultur, Gewalt, Verherrlichung, die sind aber auch die zentralen Themen und Elemente im Gangster-Rap. In den Videos dicke Autos, halbnackte Frauen, Maschinenpistolen, Drogen, Geld und immer wieder geht es um die Ehre. Auch beim deutschen Rapper und Schauspieler Massiv, auch er ist palästinensischer Abstammung.
An erster Stelle steht der Glauben, den du dienst. Nur dem einzig wahren Gott, wer will nicht ins Paradies kommen? An zweiter Stelle steht die Mutter und Papa. Ich bin immer nur zufrieden, wenn sie lächeln, oh Mama, komm! Und natürlich deine Frau und deine Kids. Sie bereichern deinen Horizont und leben nur für dich, komm! An dritter Stelle würde ich sagen, bleib gesund. Denn Gesundheit ist der Grund, warum wir glücklich sind, Punkt, komm! An vierter Stelle kommt der einzig wahre Freund. Ich mein nicht mit dem du kiffst, ich meine den, mit dem du träumst. An fünfter Stelle kommt die Arbeit. Denn der Wunsch ist es, sorgenfrei zu leben. In meinem Fall die Kunst. Ich setz auf den sechsten Rang deine Ehrlichkeit. Du musst kämpfen und dabei glaubwürdig sein. Das ist die Formel, Bruder, ein Mann, Mann, ein Wort. Das ist das wahre Glück, ein Mann, ein Wort.
Mir geht's nicht um 100.000 Euro auf der Bank. Mir geht's um Ehre, um Gesundheit und Verstand. Denn du liebst die Aufmerksamkeit und das Gold. Ich lieb mein Land, meine Erde, meine Heimat, mein Stolz. Wahre Liebe kann man nicht bezahlen. Wahre Freunde kann man nicht bezahlen. Du kannst es haben, aber nichts ist wahr. Du bist krank und wirst geblendet vom Erfolg. Das Einzige, was bleibt, ist deine Ehre, dein Stolz.
Die Ehre, die Familie, aber auch die Gewalt wird im Rap besungen und nicht nur besungen, sie ist auch Realität in den Gangs. Der Essener Polizeichef Frank Richter hat einmal gesagt, Teile der libanesischen Familienclans sind im Bereich des gesamten Strafgesetzbuches unterwegs. Schauen wir auf die Zahlen. Während am Brennpunkt Neukölln zwar nur 10% der Einwohner arabische Wurzeln haben, trifft das aber auf 54% der jugendlichen Serientäter zu. Wobei Ermittler immer wieder betonen, diese Familien dürfen wir nicht über einen Kamm scheren. Es sind keinesfalls alle Mitglieder kriminell. Der Teil, auf den das zutrifft, dafür umso intensiver. In Nordrhein-Westfalen sollen diese Clans ungefähr 10.000 Mitglieder haben. Alleine Essen kommt auf etwa die Hälfte davon. Aber das Phänomen kriminelle libanesische Großfamilie kennt man auch in Düsseldorf, Köln und auch in Gelsenkirchen. Von dort meldet sich Dirk Biernoth.
Sportwetten, Döner oder Wasserpfeifen, das sind die Angebote auf der Bochumer Straße in Gelsenkirchen. Die Läden sind entweder in türkischer oder libanesischer Hand. Ähnliche Straßenzüge gibt es in verschiedenen Teilen von Gelsenkirchen und Essen. Rettungskräfte und Polizisten verzeichneten hier eine immer größere Respektlosigkeit, sagt Olaf Brauweiler von der Polizei Gelsenkirchen.
Der Respekt hat deutlich abgenommen. Es geht los, dass Polizisten anlassunabhängig beschimpft, bedroht, beleidigt werden. Das wird vor die Füße gespuckt, es werden unflätige Gesten gemacht bei Kolleginnen, also weiblichen Polizeibeamten. Die werden nicht ernst genommen. Werden oft auch auf sexueller Basis beleidigt. Da werden Dinge ausgesprochen, die ich hier nicht wiederholen möchte.
Dabei sind es meistens nichtige Anlässe, kleine Ordnungswidrigkeiten oder Verkehrskontrollen, die dann zu Großeinsätzen führen, weil die Kontrollierten ganz schnell von 50 bis 60 aufgebrachten Familienangehörigen umringt sind. Woher diese Tradition der Telefonkette eigentlich stammt, können sich junge Libanesen wie Omar aus Essen auch nicht erklären. Omar, der anders heißt, aber seinen richtigen Namen nicht im Radio hören möchte, ist vor 26 Jahren in Deutschland geboren. Dennoch kann er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht beantragen, weil schon seine Eltern keine Papiere vorweisen konnten. Von der Stadt Essen bekommt er deshalb immer nur eine Duldung nach der anderen und diese sind höchstens 3 Monate gültig.
Obwohl die wissen, wir sind hier geboren, zur Schule gegangen, haben auch eine Ausbildung gemacht, haben uns versucht zu integrieren, selber zu integrieren, ne? Ohne Hilfe, ohne nichts. Mit einer Duldung ist es halt schwer, überall, wenn du zur Behörde gehst, einen Antrag machst, oder wenn du zum Beispiel ein Auto auf deinen Namen anmelden möchtest, das geht überhaupt nicht.
Und das ist noch das kleinste Problem. Mit einer Duldung kann Omar kein Konto eröffnen, nicht außerhalb von NRW verreisen und auch keine Familie gründen, denn Eheschließungen sind mit einer Duldung unmöglich.
Ich habe mir auch einen Fall, da war ich beim Bürgeramt und da stand ein Kollege von mir, auch Libanese, aber mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, aber seine Frau hatte leider keine Papiere, die hatten ein Kind bekommen. Ja, und der konnte sein Kind nicht eintragen. Der konnte es nicht fassen. Der hat alles versucht und alles getan und hat da rumgeschrien, das kann doch nicht wahr sein und so. Und da habe ich den beruhigt, habe ich gesagt, man kann es nichts machen mit Schreien und so, geht es sowieso nichts, versucht das durch andere Wege.
In Essen gibt es insgesamt 600 Menschen, die für staatenlos erklärt wurden. Bundesweit sind es etwa 13.000. Auf ihrer Duldung steht, dass sie jederzeit abgeschoben werden können. Die Frage ist nur, wohin, wenn man nicht weiß, woher sie kommen. Omar kämpft weiter für eine deutsche Staatsbürgerschaft, denn er will endlich arbeiten und sich richtig integrieren. Olaf Brauweiler von der Polizei Gelsenkirchen glaubt, dass die Perspektivlosigkeit der Geduld eine Ursache für die Respektlosigkeit in den libanesischen Vierteln ist.
Natürlich spielt Arbeitslosigkeit und mangelnde Perspektive mit eine Rolle. Ja, wenn man tagtäglich schaut und sehen muss, wie man seinen Tag zu Ende bringt und sich vernünftig beschäftigt, dann kommt man auf dumme Gedanken und das ist ein Auswuchs solcher Sachen.
Omar hofft, dass die Integration der neuen Flüchtlinge besser klappt. Er engagiert sich deshalb ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe als Übersetzer und Begleiter für Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Über sein ehrenamtliches Engagement hat er inzwischen ein Praktikum bei einer Wohnungsbaugesellschaft bekommen. Möglicherweise führt dies trotz seiner Duldung zu einer ersten Arbeitsstelle. Bisherige Bewerbungsversuche bei anderen Unternehmen sind daran gescheitert, dass er keinen Personalausweis besitzt.
Nochmal kurz zur Erinnerung, staatenlos sind viele deshalb, weil ihre Vorfahren ursprünglich mal aus dem arabischsprachigen Süden der Türkei kamen und auf der Suche nach Arbeit in den Libanon auswanderten. In den 30er Jahren war das. Dort im Libanon bekamen sie, wie auch viele Palästinenser, allerdings keine Staatsbürgerschaft. Und als dann im Libanon Mitte der 70er Jahre der Bürgerkrieg ausbrach, flohen sie weiter nach Deutschland und wurden hier ebenfalls nur geduldet. Wir kommen am Ende der Sendung nochmal darauf zu sprechen, welche Fehler die deutsche Integrationsarbeit da möglicherweise auch gemacht hat. Jetzt wollen wir schauen auf die Aggressionen, gerade im Beitrag ebenfalls angesprochen, Aggressionen gegenüber der Polizei. Mit Sebastian Fiedler wollen wir sprechen. Er ist Vizechef beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Fiedler, wir haben gehört davon, wie Ihre Leute von Mitgliedern solcher Clans bespuckt, beschimpft und bedroht werden. Oft gibt es die offene Konfrontation Nase an Nase oder noch schlimmer, von hinten angesprungen und massiv zusammengeschlagen. Der Begriff No-Go-Area ist ja umstritten. Lassen Sie uns anders das formulieren. Haben wir rechtsfreie Räume in Deutschland?
Ich tue mich mit diesen Begrifflichkeiten immer so ein bisschen schwer, weil rechtsfreie Räume bedeuten würden, dass wir versuchen würden, das Recht dort durchzusetzen. Ich glaube, wir haben dort mit erheblichen Schwierigkeiten zu tun, weil, und das ist die eigentliche Ursache dessen, diese Clans über ein eigenes Normen- und Wertegefüge verfügen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass sie unseren Rechtsstaat nicht anerkennen und dass sie selbstverständlich deswegen auch unsere Polizei nicht anerkennen, dass sie ein anderes Frauenbild haben, und das tragen sie auf der Straße dann unmittelbar aus, und das führt in der Folge dazu, dass wir nicht mehr mit einer Streifenwagenbesatzung dort unterwegs sein können, einerseits, und andererseits, dass im Zweifel wir uns dort einer großen Anzahl von entsprechenden Leuten, die auch aggressiv sind, gegenübersehen. Aber deswegen rechtsfreier Raum, das würde ich sagen, ist das Darknet vielleicht in wesentlichen Teilen, aber sicher nicht unsere Straßen, nur wir müssen da intensiver unterwegs sein, als wir das heute sind.
Diese Familien, die haben sich ja hermetisch abgeschirmt, es gibt ein Gesetz des Schweigens. Wie können Sie da als Polizisten überhaupt ermitteln? Verdeckte Ermittler einschleusen dürfte da ja nicht funktionieren. Wie kann man dieses Gebilde dann trotzdem knacken?
Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die Sie da ansprechen, die allerdings miteinander verwoben sind. Das eine ist, also sind tatsächlich die Probleme auf der Straße. Ich glaube, hier müssen wir mit einer robusteren Ausstattung unterwegs sein. Wir müssen tatsächlich überlegen, ob unsere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt dann noch so die richtigen sind oder ob wir zusätzliche benötigen. Und außerdem müssen wir mit einer ausreichenden Mannzahl dort unterwegs sein und tatsächlich auch das Recht dort durchsetzen, ganz stark. Und auf der anderen Seite, da haben Sie recht, geht es wirklich um handfeste Straftaten. Sie haben den Essener Polizeipräsidenten zu Wort kommen lassen, der zu Recht sagt, dass das ganze Strafgesetzbuch hier bedient wird, und hier brauchen wir tatsächlich Expertise durch Kriminalisten, die in der Ermittlungskommission sich hier zusammentun und hier mit verdeckten Maßnahmen hier versuchen, diese Straftaten aufzudecken, um tatsächlich auch, einerseits ihnen das kriminelle Vermögen wieder abzunehmen und tatsächlich auch diese Strukturen mit den Mitteln des Strafrechts im Zweifel auch aufzubrechen.
Wobei es in der Vergangenheit ja auch immer wieder spektakuläre Einbrüche gab, im KDW zum Beispiel mitten im Weihnachtsgeschäft vor 3 Jahren, da rannten auf einmal maskierte Männer in das Kaufhaus, versprühten Reizgas und dann haben die Uhren Schmuck im Wert von rund 800.000 Euro eingepackt. Dieser Einbruch, der soll auf das Konto arabischer Clans gehen, wie auch der im Bode-Museum, wo ja die größte Goldmünze der Welt geklaut wurde. In beiden Fällen wurden die tatverdächtigen Libanesen festgenommen. Hier wie dort mussten dann aber die Verdächtigen wieder freigelassen werden. Wie frustrierend ist das denn?
Ja, natürlich ist das frustrierend. Allerdings ist es, ein Stück weit auch Kennzeichen dessen, dass wir es hier durchaus in Teilen dieser Clans mit handfester, organisierter Kriminalität zu tun haben. Und das erkennen Sie an vielen, vielen unterschiedlichen Stellen. Die Clans versuchen auf der einen Seite, sich in der Musikerszene so zu verorten, dass sie auch tatsächlich öffentlich auftreten. Das tun zum Beispiel diese Gruppierungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, durch einzelne Rapper in der Öffentlichkeit. Sie versuchen in Teilen die öffentliche Verwaltung und die Polizei zu unterwandern, und sie versuchen eben auch mit durchaus gewalttätigen Tatbegehungsformen nach vorne zu gehen. Und frustrierend ist das natürlich immer dann, wenn die kriminalpolizeilichen Mittel dazu nicht zur Verfügung stehen. Sie wissen, dass wir Probleme haben Kommunikation zu überwachen. Sie wissen, dass wir über einzelne Messenger-Diensten schon Schwierigkeiten haben und teilweise nur 5% der Kommunikation überwachen können. Und das ist besonders frustrierend, wenn also sowohl das Personal nicht zur Verfügung steht, als auch die tatsächlichen Ermittlungsinstrumente nicht zur Verfügung stehen und man auf der anderen Seite weiß, dass man es mit handfester Kriminalität zu tun hat. Und wenn Sie dann solche politischen Diskussionen verfolgen und in der gleichen Situation dann die Freiheit des Volkes hochgehalten wird, dann ist das für die Ermittler in der Tat frustrierend, weil sie im Grunde sehenden Auges wissen, dass sie es hier mit Straftätern zu tun haben und aber gerichtsverwertbar die Taten im Zweifel nicht ermitteln können.
Jetzt haben Sie einen Begriff fallen lassen, Polizei unterwandern. In Berlin sagt man ja keineswegs, gibt keine Unterwanderung, wobei rein theoretisch ist es ja wohl schon denkbar, dass kriminelle arabische Großfamilien ein natürliches Interesse daran haben dürften, Informanten und Kontakte bei der Polizei und der öffentlichen Verwaltung zu haben.
Ja, da haben Sie recht, das ist allerdings kein Widerspruch. Ich würde mich auch der Auffassung anschließen, dass die Berliner Polizei nicht unterwandert ist, würde aber gleichzeitig sagen, dass die organisierte Kriminalität natürlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder versucht, das durchaus zu tun. Die Frage ist nur, ob sie dabei erfolgreich ist oder nicht.
Und was denken Sie?
Ich denke, sie ist in Berlin sicher nicht erfolgreich, aber es sind nun Gott sei Dank einige Fälle nach außen getreten und die eben uns deutlich machen, dass wir es nun tatsächlich mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Das ist ein typisches Charakteristikum organisierter Kriminalität, dass sie versuchen, die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung respektive auch die Polizei zu unterwandern. Wir kennen aus Verfahren der organisierten Kriminalität auch in anderen Bereichen, nicht nur bei der Clan-Kriminalität, immer wieder Facetten. Das ist immer wieder an der einen oder anderen Stelle Versuche gibt, Polizeibeamte zu korrumpieren, indem dort Informationen versucht werden zu generieren aus den polizeilichen Systemen und Ähnlichem. Gott sei Dank gelingt es in allermeisten Fällen, das auch immer aufzudecken und strafrechtlich zu ahnden.
Sagt Sebastian Fiedler im Vorstand des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Vielen Dank. Aber es ist nicht so, als ob sich alle in den Clans diese Entwicklung, die Gewalt, die vermeintliche Rechtlosigkeit gefallen ließen. Im Gegenteil. Als im April letzten Jahres in Essen eine Auseinandersetzung eskalierte, eine Auseinandersetzung zwischen Libanesen mit Messerstecherei und anschließender Schießerei, da meldeten sich mehrere libanesische Mütter zu Wort in einem Brief.
Liebe Essenerinnen und Essener, die Ereignisse von Samstag durch Mitglieder libanesischer Familien unserer Stadt haben uns alle erschüttert. Unser ganzes Mitgefühl gilt dem jungen Mann, der aus niederen Beweggründen brutal niedergeschossen wurde, seinen Eltern, die verzweifelt um das Leben ihres Kindes bangen, den Familienangehörigen, die sich fragen, wie es weitergehen soll. Wir denken an die Mitglieder der Familie des Täters, die seine Tat verurteilen, die sich dafür schämen, die hilflos sind, weil auch sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir distanzieren uns aufs Äußerste von der Tat, wir verurteilen sie, sie ist abgrundtief verachtenswert. Doch wir wollen die Hoffnung, dass solche Konflikte und Vorfälle nicht mehr passieren, nicht aufgeben. Unseren Teil der Verantwortung daran sehen wir in der Erziehung unserer Kinder. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wir werden unseren Kindern vermitteln, dass Sicherheit nur durch Anerkennung rechtsstaatlicher Strukturen bestehen kann. Wir wollen und werden unseren Kindern nahebringen, welch hohe Güter Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung sind. Wir sind Frauen und Mütter aus libanesischen Frauengruppen, Frauen und Mütter mit und ohne Zuwanderungsgeschichten. Wir sind geduldete und eingebürgerte Frauen und Mütter. Wir sind Frauen und Mütter, die schon lange Zeit in Deutschland leben. Wir sind Frauen und Mütter, die erst vor kurzem in dieses Land geflüchtet sind. Wir sind verantwortungsvolle und engagierte Frauen und Mütter, die diese Stadt mitgestalten wollen. Im Namen aller dieser Frauen, Lina Khodre und Sarah Karoubi, Leiterin der libanesisch-arabischen Frauengruppen.
Eine Resolution der Frauen und Mütter aus Essen. Bei der Polizei dort wird der Brief als wichtiger Denkanstoß gewertet. Sie hören HR2 der Tag, nicht nur in Berlin, kriminelle Clans und die Ohnmacht des Staats. Und ohnmächtig klingt das dann schon, wenn Polizisten beschreiben, wie hilflos der Staat zusehen muss, Staatsanwälte ebenso wie Politiker und Anwohner. Wie unverfroren, skrupellos und dreist Teile dieser Clans versuchen, das Recht der Straße durchzusetzen. einzusetzen. Auch in Niedersachsen, in Osnabrück, Oldenburg, in Hannover, selbst in kleineren Städten wie Peine oder Stade. Da stößt der Rechtsstaat an seine Grenzen, sagt Ralf Guse-Rübe, der Präsident des Landgerichts in Hildesheim. Denn auch dort musste man mit Familienclans Erfahrungen machen in einem denkwürdigen Prozess. Der liegt zwar schon 4 Jahre zurück, aber solche Szenen spielen sich auch heute noch in deutschen Gerichtssälen ab.
Das chaotische Ende eines Mordprozesses. Hildesheim, mitten in Niedersachsen. Auf der Anklagebank Mohammad O. Er gehört zu den sogenannten M-Kurden, den Malamie. Sein Familienclan mischt den Gerichtssaal auf. Ihr Hass richtet sich gegen Richter Ulrich Pohl. Sein Urteil? Lebenslänglich.
Und guck nur, mein Sohn hier drin. Diese Rüste ist Hitler.
Der Richter Hitler? Beleidigungen, Drohungen. Die aufgebrachte Großfamilie kaum unter Kontrolle zu bekommen.
Es war wirklich Auftrieb, große Erregung, aber für mich war es eine Inszenierung. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass da Angst verbreitet werden soll. Und das wird ja auch.
Angst vor der Rache eines Familienclans. Richter Ulrich Pohl unter Polizeischutz. Trauriger Höhepunkt seiner 37-jährigen Karriere.
Diese Szenerie, dieses Geschehen hat mir mein letztes halbes Jahr im Dienst vollkommen versaut. Das war schon das Schlimmste in der Richtung, was ich erlebt habe in meiner Richterlaufbahn.
Arabisch-kurdische Großfamilien wie die von Mohammad O. bereiten den Sicherheitsbehörden im Norden zunehmend Kopfzerbrechen. Körperverletzung, Schutzgelderpressung, Drogenhandel. Kaum ein Delikt, mit dem die Clans nicht in Verbindung gebracht werden. In fast allen größeren Städten Niedersachsens hat die Polizei zuletzt gegen M-Kurden ermittelt.
Wenn man berücksichtigt, dass wir noch vor 10 Jahren etwa 100 Straftaten bei uns registriert haben, bei denen Malamie-Kurden erwiesenermaßen als Beschuldigte von uns festgestellt worden sind, so waren es in den letzten Jahren schon 600.
Eine Versechsfachung der Straftaten in Niedersachsen, die von Malamie-Kurden begangen worden sein sollen. Ursprünglich kommen sie aus der südostanatolischen Provinz Mardin in der Türkei. Ende der 20er Jahre wanderten viele von ihnen in den Libanon aus. Mitte der 80er flohen sie vor dem dortigen Bürgerkrieg nach Deutschland. Heute leben hier Schätzungen zufolge 30 Großfamilien mit insgesamt 15.000 Mitgliedern. Allein an der Weser sind es rund 2.500 M-Kurden. Die Polizei macht sie für rund 900 Straftaten im Jahr verantwortlich, also etwa 3 am Tag. Genau lässt sich das nicht sagen. Denn die offizielle Kriminalstatistik erfasst nur die Nationalität der Täter, nicht aber deren Ethnie. Und viele M-Kurden sind mittlerweile Deutsche. Um alles besser zuordnen zu können, hat das LKA versucht, das Familiengeflecht der Clans zu entwirren. Das Ergebnis? Mehrere Meter lang.
Diese Menschen sind sehr archaisch strukturiert. Ihre Verhaltensweisen sind dementsprechend sehr gewaltorientiert. Gewalt in der Familie erleben sie ganz genauso, wie sie Gewalt auch in der Bevölkerung ausüben. Mit einer sehr geringen Hemmschwelle versehen und einer ganz geringen Akzeptanz von staatlicher Gewalt.
Beispiel Visselhövede nahe Bremen. Als Polizisten 2 junge Clanmitglieder kontrollieren wollen, eskaliert die Situation. Die Männer schlagen zu. Einer soll sogar einen der Beamten mit dessen Pistole bedroht haben. Was genau passiert ist, wird nie geklärt. Zu Zeugenaussagen kommt es erst gar nicht. Der Prozess endet mit einem Deal. Das milde Urteil, 1 Woche Jugendarrest und 1.700 Euro Schmerzensgeld. Für das LKA ist der Fall symptomatisch.
Es geht ja um Einschüchterung von Polizei, es geht um Einschüchterung von Staatsanwaltschaft und Richter, damit es nicht zu Strafprozessen kommt oder zu milderen Urteilen, als sie gerechtfertigt werden. Und das ist die Gefahr, die wir sehen müssen.
Angst vor der Rache eines Clans, die Kollegen Torben Börgers und Volkmar Kabisch haben gemeinsam in Niedersachsen recherchiert. Ulrich Endres ist Fachanwalt für Strafrecht in Frankfurt, ein Mann für die heiklen Fälle. Er hat schon etliche Schwerverbrecher vertreten und auch Mitglieder von Gangs. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Pirot.
Herr Endres, eben haben wir gehört, Zeugen unter Druck, Richter unter Druck. Wie ist das in Prozessen gegen kriminelle Mitglieder von Clans?
Ja, wir erleben schon in den Prozessen Merkwürdigkeiten, die wir vorher nicht gehabt haben. Zum Beispiel auch Demonstrationen im Zuschauerraum, wo Plakate aufgehängt werden, bei denen sich Familienmitglieder lautstark in die entsprechenden Zeugeneinvernahmen einmischen, versuchen aus den hinteren Reihen Beeinflussungen vorzunehmen. Also das sind Sachen, die sind wir hier nicht gewohnt gewesen. Sie sind auch nicht üblich, das muss man ganz deutlich sagen. Sie sind auch nicht typisch, aber es kommt vor.
Es ist ja, haben wir im Gespräch mit der Polizeigewerkschaft gehört, sehr schwer, den Clans beizukommen. Nun gibt es eine neue Masche, Geldwäsche über Immobilien. Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln sagt, Zitat, da vollzieht sich eine professionelle Bewegung vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Wie funktioniert das?
Wie bei Firmen auch. Das wird genauso gemacht, wie es in der normalen Umgebung gemacht wird, wenn man in einem Familienclan ist. Und diese Clans umfassen ja nicht nur 20, 30 Leute, sondern 100 Leute, dann wird abgestellt, wer was zu tun hat, und in dem Augenblick hat jeder seine Rolle zu spielen, und besonders ist seitens der Staatsanwaltschaft zu bemängeln, dass hier ein Schweigen vorhanden ist, das man nicht durchbrechen kann.
Ein Schweigen, warum?
Weil diese Familienclans meinen, sie machen sich ihre eigenen Gesetze, das ist das Problem dabei. Das ist ja immer bei Vereinigungen dieser Art der Fall, und hier ist das Familienband sogar noch besonders streng und besonders wichtig, sodass man aus diesem Clan nicht mehr herauskommt.
Und solche kriminellen arabischen Clans akzeptieren keine deutsche Rechtsprechung, keinen deutschen Rechtsstaat. Was sie aber sehr wohl akzeptieren, ist eine Paralleljustiz. Wie funktioniert das?
Nun, diese Paralleljustiz gibt es ja nicht nur bei den Clans, die gibt es ja auch bei zum Beispiel Sintis und Romas, die auch sich der deutschen Jurisdiktion nicht so gerne unterwerfen. Alles, was auf Gewalt aus ist, alles, was davon abhängig ist, dass ein Kaiser, ein König, ein Stammesführer das Sagen hat, anstatt des Richters, der dazu vom Staat berufen ist, wird sich in solche Subkulturen hineinbewegen, und das sehen wir ja auch. Aber wir lassen, ich denke, dass die Staatsanwaltschaft in Deutschland, auch die Polizei, manns genug ist, sich von solchen Sachen nicht beeinflussen zu lassen. Man muss sie halt aufbrechen, das ist das Problem dabei.
Und wie kann man die aufbrechen?
Es wird ja versucht, indem man V-Leute einsickern lässt in solche Verbindungen. Das ist deswegen so besonders schwierig. Anders als in normaler Kriminalität ist das besonders schwierig, weil diese V-Leute selbstverständlich aus den eigenen Clanreihen kommen müssen und sich dort niederzulassen, das ist im Grunde tödlich.
Und so ist man dann oft auf Tippgeber von anderen verfeindeten Clans angewiesen. Im Berliner Tagesspiegel wird eine Episode geschildert, wo ein Mitarbeiter eines Neuköllner Bezirksamtes eine Mutter darauf hingewiesen haben soll, dass einigen ihrer Söhne bald Haft droht. Und die Frau soll dann daraufhin geantwortet haben, Knast macht Männer. Schrecken dann also Haftstrafen überhaupt ab?
Ja, nach außen hin ist das natürlich der Männlichkeitswahn, der dort auch ein Kult ist, aber natürlich schrecken solche Haftstrafen ab, insbesondere wenn sie deftig sind. Also im Jugendstrafrecht ist das ein ganz besonderes Problem, weil wir im Jugendstrafrecht den Erziehungsgedanken haben und nicht den Strafgedanken. Aber mit Erziehungsgedanken kommen sie da nicht besonders weit. Deswegen müssen wir trotzdem, und darauf bestehe ich, das Jugendstrafrecht auch auf solche Menschen anwenden, und wenn wir sehen, dass wir mit unserer Erziehung nicht weiterkommen, dann haben wir genug Instrumentarien, um auch darauf einwirken zu können.
Und was machen wir jetzt mit Ihrem Befund? Das heißt immer wieder, der Staat muss Stärke demonstrieren, schon kleine Vergehen ahnden, um wahr und ernst genommen zu werden. Falko Lieke von der CDU, der stellvertretende Bürgermeister von Neukölln, sagt, wir wollen zeigen, dass sich der Staat nicht mehr alles bieten lässt. Was wären denn dann Ihrer Ansicht nach klare Stoppsignale?
Also ich halte diese sogenannte New Yorker Art, mit sowas umzugehen, für außerordentlich problematisch. Wir sollten erzieherisch wirken. Es fängt ja dort an, dass Kinder, die noch gar nicht straffällig sind, auch in diese kriminelle Szene eingebunden werden. Wir sollten versuchen, über Jugendämter, über Erziehungsmöglichkeiten auf diese Clans einzuwirken, ihnen möglicherweise zu sagen, wo sie leben und warum sie hier gut leben. Ob das gelingt oder nicht, das kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen. Das wissen ja auch selbst Fachleute nicht. Aber eins ist ganz klar, nur mit Härte kommt man dem nicht bei.
Sagt Ulrich Endres, Strafverteidiger aus Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Ein zentraler Begriff, der bei arabischen Clans, wenngleich nicht nur bei Ihnen, immer wieder auftaucht, ist der Ehrbegriff. Der mag uns hier in Europa ziemlich weit weg erscheinen und ziemlich altmodisch. Zu diesem Ergebnis kommt auch erstmal der Autor Asfa Wessem Aserate.
Die Ehre scheint endgültig untergegangenen Zeiten anzugehören. Vielleicht ist im Begriff der Ehre am allermeisten von dem enthalten, was uns von der Vergangenheit trennt. Die Ehre entstammt einer Zeit, in der Kollektive, auch Stände genannt, viel galten, die Zentralgewalt aber wenig. Auf der einen Seite forderte sie vom Einzelnen Unterordnung und Gehorsam, auf der anderen gebot sie, dass jeder seine Ehre höchstpersönlich mit allen Mitteln zu schützen habe, auch wenn er sich dadurch mit allen Mächten und Gesetzen anlegen musste und schließlich den Kürzeren zog und unterlag. Der alte Begriff der Ehre pflanzte den Samen der Anarchie in die gesellschaftliche und staatliche Ordnung. Die Ehre war Ausdruck des Glaubens, dass nicht alle Fragen des menschlichen Zusammenlebens staatlich, gesetzlich und gesellschaftlich zu lösen sind. Sie forderte vom Einzelnen eine Kampfbereitschaft, die den eigenen Untergang einschloss. Die Ehre führte zu grässlichen Katastrophen. Väter verstießen oder töteten gar ihre Töchter. Familien führten blutige Kriege gegeneinander, bis sie sich vollständig ausgelöscht hatten. Familienväter schossen sich gegenseitig im Duell tot oder töteten sich selbst, um der Schande zu entgehen. Wer das Unglück, das aus dem alten Ehrbegriff stammte, in Betracht zieht, wird dem Erlöschen dieses alteuropäischen Ehrgefühls schwerlich nachtrauern können.
Aber in anderen Kulturkreisen ist dieser Ehrbegriff eben noch nicht erloschen. Asfa Ouessem Aserate. Wir gehen zurück nach Berlin, nach Neukölln, wo die kriminellen arabischen Großclans mittlerweile zum Gegenstand einer eigenen Filmserie geworden sind. Am Anfang der Sendung ist es schon mal angeklungen. 4 Blocks wurde auf der diesjährigen Berlinale präsentiert und bejubelt, war im Frühjahr im Pay-TV zu sehen, demnächst ab dem 28. November erstmals im Free-TV in ZDF Neo. Carsten Umlauf hat reingeschaut in die Geschichte um das Clan-Oberhaupt Ali Tony Hamadi.
Berlin-Neukölln ist ein eigener Kosmos aus Rauschgift und sonstiger Kriminalität. Drogenkuriere haben ihre Ware deponiert und über andere Ecken abkassiert, schneller als sich die Polizei umdrehen kann. Oh oh, Chirac, Chicago, Hurensohn. Und wenn sie einmal in den Ameisenhaufen hineinsticht, dann muss sie aufpassen, nicht selbst aufgespießt zu werden.
Ey Robert, lass uns abbrechen. Wir brauchen hier Verstärkung. Stralauer deckt. 2 Einheiten bitte.
Als ein Bruder des arabischen Hamadi-Clans doch bei einer neuen Drogenlieferung auffliegt, hat die Familie ein Problem. Ihre eigenen Drogenlieferanten verlieren das Vertrauen. An Nachschub kommen sie nur schwer heran. Und Oberhaupt Ali Hamadi hatte sich eigentlich schon aus den illegalen Geschäften zurückgezogen. Aus Liebe zu seiner kleinen Tochter und seiner Frau. Nach 26 Jahren in Deutschland warten sie auf die Entfristung ihrer Aufenthaltserlaubnis. Da stehen sich Clan und Kleinfamilie potenziell im Weg.
Es muss Schluss sein mit all dem. Versprich es mir.
Khalila, ich verspreche dir, wenn die Pässe da sind, Wallah wa hayat al-Mus'haf, ich werde der deutscheste Deutsche. Ich werde Unternehmer, Immobilienmakler. Wallah, ich werde sogar der Bürgermeister von Neukölln. Ich mache alles möglich, du weißt. Arzt, ich kann auch Arzt werden.
Mafia-Pate mit Familiensinn. Das ist seit dem US-Serienhelden Tony Soprano vor 18 Jahren ein beliebtes Erzählmuster. Es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass Ali Hamadi von seinen Leuten ebenfalls Tony genannt wird. Kida Khodr Ramadan spielt ihn mit vielen Schattierungen. Charmant, liebenswürdig, aber auch entschlossen. Das hat ihm verdientermaßen einen Darstellerpreis beim Festival Série Mania in Paris eingebracht. Eine Gratwanderung zwischen Brutalität und Diplomatie, um die Autorität in der Verbrecherhierarchie zu wahren. Aber auch, um das Geschäftsmodell der Familie zu retten.
Hey Jungs, was soll das? Ich meine, wir sind Brüder. Wir sind eine Familie. Ich könnte uns jetzt nicht hängen lassen.
Ralat, wir sind keine Brüder. Ihr seid keine Familie. Unsere Familie hat in Beirut den Bürgermeister gestellt. Da habt ihr Ziegen gehütet. Und dann seid ihr wie Feiglinge nach Deutschland geflüchtet, um Straßenköter zu werden. Und wegen Straßenkötern verbrennen wir uns doch nicht die Finger.
Straßenköter fickt deine Mutter. Unser Vater hat für euch gekämpft, ihr Hurensöhne.
Das.
Kida Ramadan ist selbst ein Kind libanesischer Einwanderer. Seine Schauspielkollegen sind zum Teil polizeibekannte Rapper. Vielleicht gelingt der Serie von Regisseur Marvin Krin auch deswegen eine so eigene und glaubwürdige Handschrift, die sich in Stil und Tempo nicht hinter den meisten internationalen Produktionen zu verstecken braucht. Wie in jeder ordentlichen Mafia-Serie gibt es die unvermeidlichen Bilder aus den Nachtclubs. Es gibt den rivalisierenden Motorradclub, bei dem Ludwig Trepte und Ronald Zehrfeld endlich auch mal fiese und hässliche Rollen spielen dürfen. Es gibt den verdeckten Ermittler, der früher mal ein Freund war und dessen Rückkehr zwischen den Hamadis weitere Zwietracht sät. Es wird natürlich geflucht, gekokst und geprügelt. Da sind aber auch die Frauen, die sich ein anderes Leben erträumen, die aber nicht anders können, als die Familie zu stützen.
Glaub mir, ich weiß, wie sich das anfühlt. Du bist enttäuscht. Aber du musst deinem Mann jetzt beistehen. Die brauchen uns.
Satan,
so funktioniert das.
Puto, Style, Picobello,
Vier Blocks hat noch nicht die erzählerische Tiefe wie Dominik Grafs Russen-Mafia-Geschichte im Angesicht des Verbrechens. In hartem Rhythmus und überwiegend dichter Atmosphäre zeigt sie aber eine anrührende Familienstory im modernen und zugleich hässlichen Berlin, wo mit der Not vieler Menschen Geschäfte gemacht werden und wo sich Migrantengruppen gegenseitig drangsalieren, weil sie längst gemerkt haben, dass der Traum vom großen Geld, aber auch von Freiheit, Freundschaft oder Anerkennung auf legalem Weg kaum zu haben ist.
Carsten Umlauf. Die Serie, hochgelobt dafür, sehr nah an der Realität zu erzählen. Die drei Drehbuchautoren haben jahrelang dafür recherchiert. Wir haben das Milieu jetzt also gründlich beleuchtet. Nur was folgt daraus? Wie damit umgehen? Und welche Fehler wurden da auch in der Vergangenheit gemacht? Ralf Gadban beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit Clanstrukturen, hat früher mal als Sozialarbeiter mit Libanesen gearbeitet und ist heute Migrationsforscher. Ich habe ihn gefragt, Sie sagen, dass wir nun in dieser Lage sind, das hat auch damit zu tun, dass die Politik das Problem der Clans lange Zeit nicht sehen wollte. Warum nicht?
Ja, also die Politik sieht das Problem bis heute nicht. Das heißt, es sieht nicht so aus, dass all die Ereignisse, die wir in der letzten Zeit gehabt haben, einen Einfluss auf die Politik bis jetzt gehabt haben. Jetzt, warum die Politik das nicht sieht, als die Flüchtlinge aus dem Libanon kamen in Ende der 70er Jahren, die waren die ersten Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Dritten Welt und man hat ihren kulturellen Hintergrund überhaupt nicht berücksichtigt. Das war alles fremd und unbekannt. Man glaubte noch an die Integrationskraft unserer Gesellschaft und dass sie kleine Strukturen mitbringen, war nicht sichtbar. Das war ein etwas Fremdes.
Das man nicht einschätzen konnte.
Ja, also das war fremd. Also wir leben in einer individualisierten Gesellschaft hier, wo jede Person autonom ist und selbstbewusst und mit Unterstützung des Staates rechnet und nicht mit der Unterstützung der Familie oder Großfamilie oder der Sippe oder irgendwas. Also das sind zwei Konzeptionen von Gesellschaft und das hat man nicht gesehen.
Deshalb konnten sich dann diese Clans auch derart festsetzen und jetzt haben wir die Situation, dass unser Recht nicht immer greift, dass wir der Kriminellen nicht mehr habhaft werden, weil zum Beispiel Zeugen eingeschüchtert werden oder verschwinden, dass Deutschland eine Beutegesellschaft ist, das ist ein Zitat von Ihnen. Was macht das mit unserem subjektiven Sicherheitsgefühl, mit dem Vertrauen in den Rechtsstaat?
Also das hat nicht nur mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl, sondern mit dem realen Sicherheitsgefühl. Die sind einfach gefährlich geworden. Also man hat damals versäumt, sie zu integrieren. Da haben sie ihre Clanstrukturen hier noch stärker aufgebaut. Vor allem im Hinblick auf die Beute. Dann lohnt es sich, sich so auf diese Art zu organisieren und zusammenzuhalten. Jetzt sind sie so weit, nachdem sie im Laufe der Jahrzehnte den Staat neutralisiert haben, also die Justiz, die Polizei und so weiter, jetzt mit den letzten Ereignissen da mit der Polizeiakademie sind sie in der Phase, das ist eine Phase, die mindestens vor 18 Jahren angefangen hat, wo sie die Beute einfach investieren. Das nennt man Geldwäsche oder der zweite Aspekt, das gehört auch dazu, die Unterwanderung des Staates. Also die sehen Sie schon,
die Unterwanderung. Das wurde in Berlin vehement abgestritten.
Das können Sie nicht abstreichen. Also ich meine, man hat eine Reform in Berlin im letzten Jahr realisiert. Also im Hinblick auf die Partizipation der Bürger mit Migrationshintergrund, damit sie partizipieren können, hat man die Aufnahmekriterien an der Polizeiakademie geschwächt. So haben wir in diesem Jahr 43% der Aufgenommenen haben einen Migrationshintergrund. Das ist weit höher als ihr Anteil, realen Anteil an der Gesamtbevölkerung in Berlin. Also da springt man von einer Ecke zu der anderen.
Aber das alleine ist ja noch keine Unterwanderung.
Da macht man die Tür auf. Also wir haben schon einen Fall, wo sicher ist, dass sowas passiert ist. Wir haben einen zweiten Fall, nicht bei der Polizeiakademie, aber auch im Verwaltungsbereich, wo eine Frau Interna der Polizei kopiert und an die Clans weiter vermittelt hat. Also wir haben schon etwas Konkretes. Aber selbst abgesehen davon, dass man so eine Masse, also die Tür so aufmacht, ohne genau zu gucken, wer reinkommt, ist an sich gefährlich. Und wie wir wissen, als die Flüchtlinge 15 mit der offenen Grenze gekommen sind, hat man gesagt, ach, das sind keine Terroristen. Und plötzlich waren doch dort Terroristen dabei und jede Menge sogar.
Also, wenn Sie sozusagen die neuen Flüchtlinge ansprechen, die nach Deutschland gekommen sind, da gibt es offenbar auch erste Versuche, die in diese Clan-Strukturen einzubinden, die gezielt anzuwerben. Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist ganz klar. Also jetzt, die Clans sind so weit organisiert und so, die kennen unsere Gesellschaft sehr gut, dass sie jede Möglichkeit vom Profit ausnutzen. Und mit den Flüchtlingen, da haben sie natürlich erstmal, was hier zirkuliert und die in diese Wohnungsvermittlung und so weiter haben sich eingemischt, wie alle anderen, also die sind nicht die Einzigen. Aber schlimmer ist, was wir zuletzt erfahren haben, sie rekrutieren junge Leute als Kurierdienst für die Drogen. Und das erinnert an die Zeit, als sie gekommen sind, Ende der 70er Jahren und in den 80er Jahren, wo sie selber diese Tätigkeit übernommen haben. Jetzt sind sie die Boss und die engagieren die Flüchtlinge in diesem Bereich. Also jeder Bereich, wo es was zu holen ist, da sind sie engagiert. Das ist ihre Arbeit sozusagen.
Und wo können wir da jetzt ansetzen? Welchen Weg raus sehen Sie da? Vielleicht weg von einer Kultur des Wegschauens hin zu einer Kultur des Handelns. Was wäre da zu tun?
Ganz einfach. Wir haben seit den 90er Jahren mit dieser Verbreitung der Multikulti-Ideologie, wir haben ein anderes Verständnis von Integration. Früher musste man die Kriterien erfüllen, um reinzukommen. Und man hat kritisiert, dass die Kriterien sehr scharf waren. Also Beispiel Einbürgerung nach 15 Jahren, also das war extrem. Jetzt mit dem neuen Konzept von Multikulti, da wurde alles abgeschwächt. Das heißt, man dachte, durch Partizipation erfolgt die Integration. Und das war nicht der Fall. Man hat sie partizipieren lassen, aber die haben ihre eigenen Werte und ihre eigene Gesellschaft aufgebaut. Also man nennt das die Parallelgesellschaft, das ist das Ergebnis. Anstatt zusammenzukommen, sind wir auseinandergegangen. Und jetzt sind sie so weit, ich weiß nicht, ob man sie noch erreichen kann, weil der Gewinn von dieser organisierten Clan-Strukturen ist enorm. Also Beispiel, ein Razzia in Neukölln hier in dem Bezirk in Berlin, da finden sie bei einem in seiner Wohnung 6 Millionen Euro. Ich meine, wer verdient so viel, ohne zu arbeiten, wenn man berücksichtigt, dass die Arbeitslosigkeit unter der Gruppe bei 90% liegt, da fragt man sich, woher das Reichtum?
Was machen wir jetzt damit? Wo können wir da am Pflock einschlagen? Kriegen wir das noch zurück? Kriegen wir das Problem gebannt? Oder sind das jetzt einfach gewachsene Strukturen, da werden wir nicht mehr Herr?
Jetzt muss man wirklich an die Kriterien festhalten. Also man darf nicht diskriminieren, man darf nicht ausgrenzen, aber in einem modernen Rechtsstaat gibt es Regeln. Natürlich muss man sich anstrengen, sie zu partizipieren, aber nicht um jeden Preis. Also wir dürfen unsere Staatlichkeit nicht bedrohen.
Der Migrationsforscher Ralf Gadbarn, er plädiert für die harte Hand, was dann allerdings auch die Mehrheit treffen würde, derjenigen, die nicht mit kriminellen Machenschaften verbandelt sind. Das war HR2, der Tag heute mit dem Thema Nicht nur in Berlin, kriminelle Clans und die Ohnmacht des Staates. Diese Sendung können Sie auch als Podcast auf hr2.de finden und ganz neu jetzt auch in der ARD Audiothek nachhören, wann immer Sie mögen. Das ist eine kostenlose App der ARD. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth mit Team. Das waren heute Birgit Spielmann, Bernd Seidel, Ingrid Bruckner, Angela Fitsch und Anna Korwes.